Frage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.
Herzlich willkommen zu Tage wie diese. Ich freue mich diese Woche wahnsinnig auf Oliver Masucci. Hi.
Hallo, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen. Darf ich dich Oliver nennen oder nenne ich dich Olli oder Olo?
Oder na, Olo, Olive? Das macht die Familie. Also du kannst sagen Oliver, das ist schon okay.
Super. Ich freue mich. Ja, also ich habe es dir eben im Vorgespräch schon mal gesagt, es ist wirklich die Wahrheit. Ich habe seit gestern Abend quasi nur Inhalte von dir konsumiert. Ja, also wenn es so hässlich klingt, konsumieren. Aber ich habe erst deinen Film geguckt,
The Palace. Reingezogen. Du hast dir reingezogen.
Ja, gesuchtet, sagen die jungen Leute. Ne?
Ja, ja, das sagen sie.
Ja, ja, beim Stream. Also erst The Palace geguckt, den neuen Roman Polanski-Film, der im Kino ist. Reden wir gleich auch noch ganz viel drüber. Also ihr könnt ihn auch jetzt noch sehen. Und dann über dein wunderbares Buch Träumertänzer. Das ist auch gerade im Handel relativ frisch erschienen. Du warst auch heute auf Lesung, habe ich bei Insta gesehen. Träumertänzer habe ich gelesen und dann mir auch weitergeholfen mit dem Hörbuch. Und ich habe es gerade eben schon zu dir gesagt, ist wunderbar, weil du liest es selber ein und du musst an so vielen Stellen lachen über dich, über das Leben. Und du erzählst es halt einfach auch mit so viel Humor, dass es richtig Spaß macht. Jedenfalls, ich habe von dir geträumt, weil es halt so in meinem Kopf drin war, seit gestern Abend, halt einfach, weiß ich nicht, 8 Stunden Oliver Masucci. Und du redest ja ganz viel über Italien, ja, das Buch hat so viel Stimmung und über Essen.
Ja.
Jetzt weiß ich nicht, ob ich es irgendwie überhört habe, aber was ist denn deine Lieblingsspeise? Du sprichst ja so von der, manchmal sprichst du darüber, dass es Italienisch und Deutsch sich berühren kann. Wie war das? Irgendwie dieses komische Schweinefleisch und mitten in der italienischen Soße. Aber was isst du denn am liebsten? Was wäre dein Leibgericht? Oder kann man das nicht sagen?
Das ist ganz schwer zu sagen, aber ich habe, ja. Also dabei, das ist ja auch total situationsabhängig und dann ist es so, dass das Leibgericht, das schmeckt am einen Tag und am nächsten nicht mehr. Man will auch nicht immer gerne das gleiche zweimal essen. So. Das braucht ja schon einen Unterschied da drin. Aber ich esse sehr gern Piccata Pizzaiola. Das ist ein gutes Kaltschnitzel mit Tomatensauce, Oliven und Kapern und Oregano. Mhm. Oregano ist ganz wichtig da drin. Ja? Mhm. Und da kann man Gemüse zureichen, den ganz normalen, den typischen italienischen Blattspinat mit Knoblauch oder und Karotten und so und Kartoffeln. Oder man macht da Spaghetti zu. Ja. Ich kann das aber auch, das gleiche Kalbschnitzel kann ich auch panieren. Das wäre zum Beispiel, das war meiner Freundin das Lieblingsgericht, die isst einfach eine Piccata Milanese.
Ja.
Wo ich die kennengelernt habe zum Beispiel, war das so, dass wir zusammen italienisch essen waren und sie sich nicht getraut hat, das Schnitzel zu bestellen und hat dann ein Piccata Limone bestellt. Das hat mir sehr gefallen. Hätte sie das Schnitzel bestellt, dann weiß ich nicht, wie dieses Date geendet hätte.
Ja,
ja, also das hat sie sich dann erst beim zweiten Mal getraut. Und beim Italiener und dazu Pommes, Mayo und Ketchup. Oh Gott. Das war schon hart.
Ja,
das Schnitzelchen beim Italiener schon sehr gut ist. Das sind ja kleinere Schnitzel. Außerdem haben sie ja die Mailänder erfunden. Das Mailänder Schnitzel kommt ja da. Der Radetzky ist auf dem Rückmarsch nach Wien, ist der in Mailand vorbei, der General, ja, und hat gesehen, dass die in Mailand irgendwelche Schnitzelchen klopfen und vor allem mit Brotkrumen und Ei bestreichen und braten. Und das hat er dann in Österreich nachmachen lassen.
Ah, das ist also ein kultureller Diebstahl, der hier stattfindet.
Wiener Schnitzel ist eine Erfindung der Italiener.
Ah, interessant. Super, also ich bei dem Kalbschnitzel, ich mag ja am liebsten seit dem Bocca. Also ist nicht mein Leibgericht, aber wenn's ein Kalbschnitzel dünn, dann habe ich den seit dem Bocca sehr gern.
Mit
Salbei
und Parmaschinken obendrauf, ja. Ja, das ist auch sehr gut. Und dann mit einer Weißweinsoße.
Ja, ja, genau, eine schöne Weißweinsoße. Also schön würzig auch einfach, aber ja, das liebe ich sehr. Ja, und das ist lustig, du erzählst im Buch ja auch, dass du immer und überall kochst. Das Kochen so, ne, der Kochen dich runterbringt. Du als Heißspann, dass du selbst im Filmtrailer, du anfängst zu kochen, du landest irgendwo im Flughafen, du kaufst die Sachen ein und kochst dir in den Hotelzimmern oder als du am Theater warst. Ist es immer noch so?
Ja, das ist immer noch so, weil ich bin ja viel unterwegs und es gibt im Schauspielen etwas, ich schreibe auch drüber, das nennt sich Sense Memory, das heißt über den Gedanken oder den Geruch oder ein Parfüm an ein Gefühl wieder herankommen, um das dann spielbar zu machen. Halte ich für kompletten Unsinn, ja, aber was funktioniert, weil das einfach zu lang dauert, ja, aber was funktioniert über den Geruch oder über das Essen, ist natürlich, du fühlst dich wieder zu Hause, du fühlst dich eigentlich sofort in dem Moment zu Hause, ich glaube, so habe ich es auch aufgeschrieben, wo der Geschmack seinen Ursprung hat. Und da fühlst du dich sofort wieder hin.
Ja.
Und dadurch, dass ich sehr viel reise, unterwegs bin und in fernen Ländern oder in anderen Ländern drehe, mache ich das wahnsinnig gerne. Und das Catering hält man einfach, auch das beste Catering, ja, hält man einfach nicht über zwei, drei Monate aus. Das ist nicht... Ich habe im Grove angefangen in London, wo ich Fantastic Beasts gedreht habe. Da habe ich auch drüber geschrieben, weil wir da in der Pandemie waren. Und ich war fast allein in diesem riesigen Golfhotel. Und die haben halt die Karte reduziert auf 10 Gerichte. Und da war noch, im anderen Trakt war noch die chinesische Familie, die das Virus gebracht hat. Und ich glaube, wir waren die Einzigen, die da in dem Hotel waren. Und die hatten dann den Koch für 2 Stunden wahrscheinlich noch bestellt.
Ja.
Also es war nur für Businessleute noch geöffnet. Und wir waren Dauergäste. Und das hast du dann nach 4, 5 Tagen durchgegessen. Und das war's. Und dann habe ich angefangen, selber zu kochen.
Ja, tolle Episoden da. Ich habe gestern Abend beim Zähneputzen meiner Freundin ein paar von den Episoden erzählt, weil wir so gelacht haben, als wir es gehört haben. Und das war, du erzählst ja auch, wie du für Mads Mikkelsen Fleisch kochst.
Fleisch.
Und,
und wie so, Fleisch. Ich war gerade damals vegan, war Mads Fleisch.
Genau, ja. Und es war auch noch interessante Erfahrung. Also die Pandemie-Geschichten sind halt bei dir jetzt gar nicht trist, aber man merkt natürlich, es ging jetzt nur, weil du mit dem Privatjet geflogen wurdest. Es gab ja keine Linie. Ihr hattet dann ganz eigene Hotelzimmer, ihr wart irgendwie einkaserniert, ihr habt die ganze Zeit eigentlich nur Takeaway-Food bekommen und dann habt ihr da mal irgendwie einen Ausflug gemacht und was, und da hat man auch gemerkt, was für ein Druck auf der Filmwelt lag, ne? Also wie schwierig das war, immer wieder verhindert, immer wieder neu ansetzen, Quarantänepausen.
Also es war im Ausland zumindest noch möglich, in Deutschland ging da erstmal gar nichts.
Nee, die waren ja pflichterfüllend, haben die ja die Regeln eingehalten, ist mal alles auf stillgestellt.
Also das war richtig schwierig in Deutschland. Ich bin dann dahin gegangen, wo es Arbeit gab und so habe ich halt wunderbare Geschichten zu erzählen aus USA mit Jamie Foxx und Snoop Dogg. Ich glaube, das steht auch im Buch. Ne?
Die war so super mit deinen Kindern, aber wir wollen es nicht spoilern, Leute sollen es noch lesen. Oder hören, es gibt wirklich ein super Hörbuch, das Oliver selber eingelesen hat.
Und da in London halt dieses halbe Jahr Harry Potter Welt war schon irre. Obwohl die Pandemiezeit für mich schon schön war, weil ich nicht nach London reingegangen bin, weil London drin, das war halt tot. Ja. Da war gar nichts. Aber draußen war ich wenigstens in der Natur und diese Studios, die sind natürlich in ihrer Opulenz kaum zu übertreffen. Riesig.
Ist es so, ja? Ich kenne die. Ja. Ist das eine Welt für sich, ja? Sind das diese berühmten, wo auch Hitchcock gedreht hat, oder ist das nochmal was anderes?
Nein, das sind die Leafson Studios. Das hat er nicht gedreht. Die sind relativ neu, glaube ich. Das ist Warner.
Ach ja.
Aber das sind einfach 20 Meter hohe Gebäude, wo drin nochmal 100 Meter lang ist, und während wir da waren, haben sie nochmal welche aufgebaut. Zeitgleich hat Patterson da den Batman gedreht. Patterson heißt der, glaube ich, ne? Oder Patterfield? Nee, Patterson, glaube ich. Aber also das heißt, wir hatten Gotham City da auch noch aufgebaut und der Joker jagte durch die Gegend und so. Mhm. Das war schon ziemlich, ziemlich abgefahren. Ja? Also, aber Hochsicherheitstrakt, wir haben halt mit sehr vielen Testen und mussten auch immer wieder in die Quarantäne, weil irgendwer, gerade wenn große Massenszenen waren, das wieder hatte, und dann hatten wir davor gesorgt. Deswegen hat es echt lang gedauert. War ein halbes Jahr dann am Schluss.
Sag mal, da mache ich jetzt gleich mal einen kleinen Sprung, nämlich zum Thema Karriere. Ne? Ich habe auch dann gestern nochmal so ein bisschen natürlich recherchiert und gelesen und deine Filmografie angeschaut. Das war wirklich beeindruckend. Es gab irgendwie so einen Boost, ne? Es gab irgendwie so einen Punkt, wo du auch so international auf einmal so gesehen wurdest. Ne? Es ist ja jetzt auch in dem aktuellen Kinofilm Roman Polanski, The Palace, spielst da ja auch irgendwie mit richtig vielen Größen. Da wollen wir gleich übrigens auch nochmal über einen reden, ne? Über deinen frühen Held, der sich da selber demaskiert hat. Aber wann ist das so mit der Karriere? Weil ich stelle mir so schwierig vor als Schauspieler, das Warten. Du hast in einem Kapitel, wo du über Oskar Röhler redest und darüber, was es auch für eine Kraft hat, wenn ein Schauspieler auch mal absagt, ne? Wenn ein Schauspieler auch mal sagt, das mache ich nicht. Was es dann für Kräfte in Bewegung setzt, wenn man sozusagen auch mal dem Regisseur absagt. Aber sonst ist es ja eher so, man macht ein Angebot. Und dann wartet man, ne, ob man es bekommt oder bereitet sich vor. Aber es gibt doch auch immer so eine, ja, bitte.
Nee, du kriegst das Angebot. Ne? Und dann, also du machst ja weniger das Angebot in der Regel. Das ist vielleicht jetzt so bei mir, aber früher war das komplett anders. Ich habe es aber gar nicht als, ich muss sagen, ich habe es nicht als Warten empfunden. Die Frage ist, was ist denn jetzt der Karriere-Kick? Ich wollte zwar zum Film, Nur war in der Zeit, darüber schreibe ich auch, wo ich quasi Schauspielschüler war, hat man mich gar nicht gesucht beim Film. Da gab es eigentlich nur, ich wollte ins Kino und tolle Filme drehen, und das, was dann die Realität waren, waren Fernsehfilme, die waren minderer Qualität teilweise. Ja. Und da habe ich dann einfach, da wollte ich nicht mitmachen.
Ja.
Durch diese Vorabendserien. Und da habe ich dann einfach Theater gespielt und sehr lange, und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und war auch für mich ein absoluter Sehnsuchtsort. Und aus dem Theater heraus, da kamen ab und zu mal kamen so Angebote, die mich aber nicht interessiert hatten. Und ich habe mit dem Theater wirklich Geld verdient, also zumindest so viel, dass ich da gut leben konnte. Wir waren zu zweit, ich habe drei Kinder und wir konnten die ernähren. Und, und ich war Gesinnungstäter und bin immer der Kunst hinterhergezogen. Also habe ich das gar nicht so, ich habe es gar nicht so empfunden, wow, die anderen drehen, die haben sich jetzt eine Wohnung gekauft. Ich wollte auch im Theater immer das machen, was mir halt wirklich künstlerisch gefällt und was ich einfach, wo ich einfach Bock drauf habe.
Ja.
Und dann kam irgendwann das Angebot, spät, ja, mit Anfang 40 kam hier Er ist wieder da. Und Er ist wieder da hat schon der Film war ja internationaler als nur ein deutscher Film.
Na klar.
Wir hatten da so eine absurde Situation am Rande einer NPD-Demo, die es damals noch gab. Oder gibt es sie jetzt noch?
Nee, die sind verboten.
Die sind doch gerade verboten.
Also die sind verboten, beziehungsweise die werden überwacht und die kriegen kein Geld mehr. Das ist also, die haben sich umbenannt in die Heimat, nur dass du es mal gehört hast. Auch witzig, ne?
Heimat ist die Küche.
Ja, richtig. Was wird denn heute gekocht eigentlich?
Heute wird gar nichts gekocht. Ich habe schon gekocht. Ich habe Polpette gekocht. Das sind Rindfleisch, Kalbfleischbällchen mit Tomatensauce und auch von meiner Oma gelernt, tatsächlich, weil meine Kinder das so lieben, serbische Bohnensuppe. Da fahren die total drauf ab.
Ja, die hat mein Stiefvater auch immer gemacht. Die ist eigentlich ganz geil. Mit den dicken weißen Bohnen, ne?
Ja, also dicke, grüne, also verschiedene Bohnen, Paprika und verschiedene Würstchen und Speck und sowas. Aber zurück zur NPD-Demo, da habe ich als Hitler, wollte ich auf diese Demo stürmen. Ja, da hatte ich auch wahnsinnig Angst. Ja, da habe ich mir echt in den
Boden
geschissen. Ja, ja. Und dann haben sie mich aber nicht gelassen, weil ich aussah wie Hitler, und ich habe gesagt, das ist eine Demokratie, da kann man natürlich auch kleiden, wie man möchte. Ja, und dann haben sie, also weil die Polizei sagte dann, nee, wenn sie hier hingehen, dann gibt es Ausschreitungen. Und dann haben wir gesagt, können wir uns denn nicht hier auf dem Balkon stellen, ein bisschen winken, was wir dann gemacht haben. Und das hat witzigerweise dazu geführt, dass diese Demo sich irgendwie auflöste, weil die Antifa da waren und sagten, den Nazis, ja, aber da, das könnt ihr doch nicht machen, könnt ihr keinen Hitler rufen. Und die Nazis sagten dann, ja, aber der ist ja nicht von uns. Und den haben wir doch gar nicht gerufen.
Und dann sich verarscht.
Presse langsam, weißt du, und dann kam ich irgendwann runter von dem Balkon und stieg ins Auto. Ich war der Einzige, der mit Leuten reden durfte. Das Filmteam sonst, die hatten alle Schweigepflicht bei diesem Boratesken Tour durch Deutschland. Ja. Und dann fragte die Presse, was die Nazis sagen, sie hätten sie gar nicht gerufen. Also habe ich gesagt, ja, das ist typisch für diese Schweigepflicht. Die stehen ja noch nicht mal zu ihrer eigenen Meinung. Also, was man jetzt leider nicht mehr sagen kann.
Ja, der Film war natürlich. Also, es war das Buch von Timo Werner, war natürlich schon ein Knaller, ist ja auch toll verpackt, also nur mit diesem ikonografisch sozusagen verkürzten. Und dann euer Film war auch ein Riesenerfolg und war vor allen Dingen halt auch lustig, weil es halt ja diese, wie nennt man das denn, eine Mischform, ist das eine Mockumentary oder wie nennt man das denn? Wenn das
es
so
ist ein Mockumentary, es ist ja Teile sind die Story des Romans und Teile, da wo der Roman behauptet, was passieren würde, wenn Hitler an die Medien trifft oder auf Leute trifft, wie die dann reagieren, da hat der Regisseur David Nent gesagt, das ist ja dann nur Behauptung, wir wissen ja gar nicht, wie Boris Becker dann agieren würde, so. Das funktioniert irgendwie im Ohrensessel, wenn du den Roman liest, aber nicht, wenn man es zeigt. Und dann spielt einer Boris Becker nach, das wäre irgendwie doof, der kommt ja im Roman vor. Und deswegen kam auf die Idee, das mit einem unbekannten Schauspieler, das ist immer was mein Glück war, ja, das als unbekannter Schauspieler.
Du galtst noch als unbekannter Schauspieler zu dem Zeitpunkt.
Ja, ich war zwar im Burgtheater, aber wer weiß denn in Deutschland, wer am Burgtheater spielt.
Ja, auf gar keinen Fall.
Also, und toller Theaterkünstler war ich, aber das ist, dann frage ich meinen Bruder, kennst du den und den? Da sagt er, nee, kann noch nie von gehört, der weiß denn mal, wie berühmt die sind. Aber es ist ja auch egal, es geht ja nicht ums Berühmtwerden eigentlich. So war das, also dass dann als Borat Teske da, als Borat durch Deutschland gefahren. Und dann Und in dem Buch beschreibe ich ja, was mir da alles noch so passiert ist in Deutschland. Also welche Absurditäten ich erlebt habe in dieser Figur, weil ich kam ja aus dieser Rolle nicht mehr raus. Mhm. Das heißt, wir drehten dieses Mockumentary und fuhren quasi einen Monat lang, also insgesamt ein halbes Jahr war das Testphase und Castingprozess und dann sind wir noch einen Monat, also insgesamt ein halbes Jahr sind wir durch Deutschland gefahren und haben geguckt, wie die Leute reagieren und ich kriegte am Ende diese Maske nicht mehr runter, weil die Haut, Tränensäcke, Lefzen, Scheitel, es war ja alles falsch, Kontaktlinsen und der Bart und so und das und wenn wir dann zum Mittagessen gingen, sah ich ja trotzdem so aus und wir hatten so, so Termine bei der NPD gemacht und im Heimatverein und bei Präsidenten und Politikern und Ortsverbänden und all sowas. Und am Ende merkte ich so, ich kann nicht mal pinkeln, ohne dass jemand kommt und mich anspricht. Oder mit dem, teilweise kamen die mit dem Buch an und wollten dieses Buch signiert haben. Also es sind die absurdesten Sachen geschehen und bis Japan dann, diese Szene bei der NPD-Demo da, das war im Zuge der Dreharbeiten noch, die ging halt schon weltweit viral und wurde überall gedruckt und auf einmal war dieser Film so im Fokus und man dachte, okay, da ist das wurde dann immer schon dieser Film wurde international.
Ja.
Und bis nach Japan ging das dann. Darüber berichte ich ja auch, wie Hitler in Japan funktioniert. Das war ja komplett absurd. Ja, und dann kam Dark. Und Dark wird plötzlich in 180 oder noch mehr Wohnzimmern in 180 Ländern gestrahlt. Und auf einmal kennen die überall. Und das war natürlich so ein Türöffner Richtung noch internationaler Filme drehen. Also da bin ich sehr dankbar. Das hast du auf einmal die Möglichkeit durch die Streamer, die haben einen ganz neuen Markt eröffnet.
Ja.
Ganz andere Sachen noch zu machen, weil die Leute dich von überall kennen.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst, oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Du hast ja auch 100 Folgen von Streaming. Also Dark hast du ja irgendwie, was weiß ich, 30, 26 Folgen oder so und hast ja extrem viel auch dann für den Streaming-Markt gearbeitet. Und dann, glaube ich, jetzt auch nochmal so mit der Harry Potter-Adelung und so. Ich glaube, jetzt langsam hast du auch ein internationales Gesicht, oder? Ist das vielleicht auch der Grund, warum Roman Polanski dich? Weil Roman Polanski hat ja auch relativ viel, auch international, auch deutsch besetzt, ne? Milan Peschel und so auch. Aber wollen wir mal über den Film ein bisschen reden? Denn,
der spielt halt im Staat. Da brauchst du schon den einen oder anderen deutschsprechenden Sohn. Ne? Also einen Schweizer oder Deutschen. Ich habe ja einen Schweizer Hotelmanager gespielt. Und
ich habe es im Original gehört.
Ja, das muss man auch eigentlich. Ja. Es ist leider synchronisiert worden. Aber wer die Originalfassung kriegt, ist es natürlich, das ist natürlich lustig, weil ich spreche halt in Schweizer Englisch.
Ja, genau.
The Swiss English goes always up and down and up and down. It's very fun to do it. Everybody laughed a lot about it during the shootings. Yeah.
Schon,
because we all had fun with the language, yes. So, aber während ich Schweizerdeutsch, obwohl meine Tochter Schweizerin ist und der Großvater und die ganze Familie da gar nicht sprechen könnte. So, also da würde man merken, dass ein Deutscher, der Schweizerdeutsch spricht. Andersrum, auf Englisch geht's.
Ist schwer, ja, man muss das schon trainieren, ja, oder hattest du es im FF, oder ist das so?
Naja, ich bin mit Schweizern aufgewachsen, insofern, das hatte ich im FF, nur der Dialekt hat halt was mit Heimat zu tun, und das, da kann ich halt nur, wirklich ein Dialekt, das wäre immer das Rheinische, so, Deutsche, so, aber das war ein italienisch-französisches Team. Ich kann sehr gut im Englischen diese Dialekte nachmachen. Ne? Mm-hmm. Also die Italien-Dialekte. Because the Italians, they do always an A or an E at the end.
And
at the end, there's always an A. So, and they would say, after the scene, you say Kata en Borde, which means cut and board. Das heißt Schlussklappe. Ja, also das heißt, ja. Das heißt Kata, Kata en Borde. Und ich habe immer gefragt, warum Kata oder en Borde? Warum en Borde? Warum nicht ja. en Borde? Mhm. And they didn't know. We don't know.
Sehr gut, sehr gut. Ja, auf jeden Fall, genau. Ich habe es nämlich im Original gesehen und dachte, das ist so lustig, dich in schweizerdeutsches Englisch sprechen zu hören. Und du sprichst ja auch ein bisschen im Buch, erzählst du davon, wie es ist, Humor darzustellen und gehst ja auch ein bisschen über Monty Python und Schauspielkunst und so. Und es ist so lustig, weil du hast eigentlich eine total lustige Rolle. Ja, du bist die Hauptfigur, aber du spielst es natürlich ohne, dass das, also man weiß ja gar nicht, wie du es machst, ja, diese kleinen Blicke und das so, also aber das ist schon in der ersten Szene, weiß man, das ist eine Komödie, alleine wie du es spielst, aber man kann es als Laie von außen gar nicht beschreiben, warum es lustig gespielt ist. Denn es ist ja nicht lustig gespielt wie ein Comedian, sondern ich weiß nicht, es sind die kleinen Gesten wohl, oder?
Das ist ja, also der versucht ja sehr, es ist ein Schweizer Hotelmanager, der versucht erstmal alle gleich freundlich zu behandeln. Mhm. Und das, es geht nur um ganz kleine Nuancen, dass er sich halt denkt, was er sich über diese Wahnsinnigen, die da ankommen, also das ist ja die Situation quasi, da kommen lauter Wahnsinnige an und er behandelt sich, als sei es vollkommen normal und denkt sich seinen Teil. Und eigentlich siehst du nur diesen Gedanken im Auge so. Das, genau. Dann entsteht der Witz, also das Gegeneinander. Wenn er jetzt auch so beknackt wäre wie die anderen, dann würde das ja nicht funktionieren. Und also da kommt eine illustre, vollkommen überkandidelte Gesellschaft an und versucht sie alle gleich nett zu behandeln. Das ist der Witz, glaube ich.
Und du hast es gerade so beschrieben, man spielt es mit einem Lächeln im Auge, oder wie hast du es gerade gesagt?
Ja.
Also ist das, was man so im Hinterkopf hat, wenn man die Rolle spielt? Ist es so, wie transportiert man das? Also bringt man sich in so ein Mindset? Oder?
Nein, du musst einfach zuhören, was der andere, und hingucken. Das ist eigentlich, die Schauspielerei ist ja nicht spielen, sondern reagieren. Und wenn dir einer was vormacht, dann reagierst du da drauf. Und dann hast du ja deine Figur. Und wenn deine Figur jemand ist, der immer freundlich zu allen ist und versucht nicht zu zeigen, was er denkt, das ist eigentlich das, was zu spielen ist. Versuchen nicht zu zeigen, was du denkst. Trotzdem sieht man's. So, ne? Man sieht trotzdem, was man denkt. Man versucht es nur nicht zu zeigen. So, das ist das Lustige daran. Ja.
Ja,
also, ich glaube, ich habe Polanski, habe ich ein ganzes Kapitel gewidmet in dem Buch.
Ja, also genau. Und es ist auch wirklich sehenswert, der Film, und lustig, schrill und drüber und ganz interessant. Ich habe mich gefragt, also das ist jetzt, hat weniger, es kam mir nur so in den Sinn, warum man jetzt 24 Jahre danach was über den Millennium-Bug macht. Ist es einfach, weil es sozusagen der Coup ist, ja, weil es diese zugespitzte Tag ist, oder wie kommt das jetzt?
Ja. Wahrscheinlich hat er das schon länger mit sich rumgetragen, und weil Gstaad für ihn ja immer ein Zufluchtsort war. Ja, da war ist er ja hingeflüchtet eigentlich und lebt da auch, so zum Teil. Und wahrscheinlich haben die jetzt das länger überlegt. Und dann hat er das geschrieben mit seinem ersten, ich glaube, der mit Messer im Wasser auch geschrieben hat, seinen ersten Film. Und dann saßen die da im Chalet zwei Jahre in der Pandemie fest und haben sich dieses Ding irgendwie ausgedacht, weil sie irgendwie endlich dazu kamen. Auf der anderen Seite dreht man halt oft Dinger, die halt, du drehst ja nie zeitgeschichtlich in dem Moment, wo es passiert. Also der Wire-Film steht auch noch aus, und Herrhausen habe ich gerade gedreht. Wir haben 2024, jetzt kommt der raus wahrscheinlich, und
der ist ja schon lächig
ermordet zurück. Wurde er 89, am 30. Genau. November, glaube ich. Also oder hier zum Beispiel auch wunderbar, Affäre Barschel, größter Impact in die Rechtsstaatlichkeit Deutschlands. Mein Onkel ist drauf hängen geblieben auf der Affäre Barschel und hat bis zu seinem Tod wirklich, konnte das nicht glauben, dass das eine Verschwörung war, und hat das recherchiert, um den Rechtsstaat letzten Endes zu proven, also zu beweisen, dass das nicht so war, und hat da immer nach gesucht und gesucht. Der konnte nicht mehr davon ab. Der Onkel Thiel, der im Buch vorkommt.
Ja, ja.
Onkel Johannes, der heilige Johannes. Aber der ist richtig, richtig, richtig drauf hängen geblieben. Und also einer der größten Impacts in die Rechtsstaatlichkeit der Bundesrepublik. Und gesendet wird dann das Ding am Karnevalssamstag. Ich meine, das ist damals am Karnevalssamstag versendet worden. Das muss man mal vorstellen.
Ja, ja.
Also, und du drehst es dann 25 Jahre später oder 30 Jahre später. Ja. Die haben, ich weiß nicht, wovor hat man Angst?
Und wir als Rheinländer wissen ja, an diesem Ort, da hat man eigentlich, da ist man noch betrunken oder schon betrunken. Also da gibt es gar keine andere Wahl.
Wo? An welchem Ort?
Karnevalssamstag.
Ja, also, ja, deswegen sendet man es.
Ja, keiner Fernsehen. Ja, ja, genau.
Wer sendet denn was Karnevalssamstag? Ja. Also, weil ein politischer Film. Karnevalssamstag. Da ist man, da geht keiner gucken. Das ist, wenn du das kleinstmöglichste Zielpublikum erreichen möchtest, dann sendest du am Karnevalssamstag einen politischen Film. Ja, klar.
Ja, genau.
Ja, gut.
Ja, interessant. Ja, aber nochmal zurück zu deinem aktuellen Film The Palace von Polanski. Du sprichst ja auch so ein bisschen über Mickey Rourke.
Ja.
Im Buch, den du halt, der mal dein Held war. In den 80er, 90er Jahren. Ich meine, klar, das war natürlich bahnbrechend damals.
Gott. Ja, ja. Was für ein Schauspieler.
Was für ein Mann auch, ne? So, ja. In dieser Lässigkeit.
Auch, so. Wow. Auch der hat ja immer so unterspielt, ne? Ja, der hat so unterspielt. So. Aber nein, ich
habe. Was heißt das? Was auch, für uns
Laien? Ja, der hat so lakonisch. Der hatte so eine Lakonie, weißt du? Der hat das so getan, also ich will so gefallen oder so. Also, da hat er so eine Lakonie gehabt, die er mit sich getragen hat, dass du denkst, es geht ihm alles in Scheiß an. So. Und das fand man wahnsinnig sexy.
Und der war ja auch, genau, der war ja aufgeladen als Sexsymbol von Anfang an. Natürlich mit 9,5 Wochen natürlich mit einem wahnsinnigen Film damals einen Aufschlag gemacht hat.
Ja, ich fand dann 2,5 Wochen auf die wilde Orchidee hat er ja auch noch
gemacht. Ja,
Carrie Otis. Bisset, mit der habe ich auch einen Film gedreht in den USA mit Nick Nolte und Jacqueline Bisset, genau.
Oh, nice.
Der ist noch nicht raus. Und und das war eine absolute Ikone für mich. Ne? Also ich habe da muss ich auch sagen, damals gab es ja auch noch das amerikanische Autorenkino.
Ja.
Also wirklich stark finanziertes Autorenkino, was man sich angeschaut hat. Jetzt gibt es ja nur noch fast nur noch, was aus Amerika kommt, ist fast nur noch Super-Action-Hero-Movies und das Zeug.
Ja,
die haben ihr Autorenkino quasi, ist oder das Publikum wollte es nicht mehr sehen. Ich weiß es nicht, dass die Leute gehen nicht mehr ins Kino. Ich weiß nicht, was liegt.
Auf naja, ein paar von den Autorenfilmern sind halt auch einfach jetzt weg. Ne? Also ich meine, Woody Allen kriegt wahrscheinlich kein Geld mehr für Filme. Genau, dann weiß ich nicht. Selbst
Clint Eastwood.
Der hat
aus Frankreich auch kein Geld bekommen mehr. Ne? Das ist da weggecancelt.
Ja,
ich weiß gar nicht, ob sie den Film da zeigen. Also das
In
USA wird er nicht gezeigt, in Dings wird er nicht gezeigt. Das ist auch so eine schwere Sache, weißt du, das Leute canceln, unser Rechtssystem ist kein kalvinistisches Rechtssystem. Das basiert immer noch auf den Prinzipien irgendwo der katholischen Kirche. Es ist katholisch geprägt.
Ja.
Und der Leitfaden ist eigentlich die zweite Chance, dass du vergibst. Vergebung ist halt in unserem Rechtssystem drin. Deswegen haben wir Höchststrafe 25 Jahre für Mord bei besonderer Schwere der Tat. Aber in den USA kriegst du ja doppelt und dreifach und vierfach für die gleiche Straftat kannst du ja mehrfach an Bundesstaaten irgendwie bestraft werden oder du kannst ja, da können sich ja Strafen addieren. Das geht ja bei uns gar nicht.
Deswegen kannst du ja mehrere hundert Jahre Strafe bekommen, theoretisch und so weiter. Ja, ja.
Und damals, wo Polanski geflohen ist, glaube ich, 80 Jahre auf Vergewaltigung und das war ja damals, hat er sich schuldig bekannt zu unerlaubten Sex mit einer Minderjährigen und dann hat er Grund zur Annahme gehabt, dass der Richter der Republikaner da ein Exempel statuieren wollte, ist er geflohen. Und das ist der, weil 90% aller Verhandlungen in den USA eigentlich Pre-Deal sind. Das kommt gar nicht zum Prozess. Du machst einen Pre-Deal, an dem muss ich gehalten werden. Und wenn sie das nicht tun, weil sie ein Politikum machen wollen, es war der längste Warrant, den USA längst ausgestellt hat. Nach unserem Rechtssystem wäre der längst frei gewesen. Also hat halt jeder eine zweite Chance verdient und in der Kunst. In der Kunst, was ist besser, Leute in der Kunst zu lassen und da Filme machen zu lassen oder leben und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu lassen? Das ist bei uns, nennt sich das Resozialisation. Ja, daran glauben. Oder Leute draußen vor die Herde zu stellen oder vor die Koppel und die dürfen nur noch zuschauen, was machen die denn da? Die kommen auf ganz komische und ganz dumme Gedanken.
Also ich kann den Fall jetzt nicht beurteilen und will mich jetzt auch nicht zu dem Fall juristisch äußern und ich habe das auch jetzt gar nicht sozusagen genau nochmal vorbereitet, aber ja, auf jeden Fall hast du natürlich recht, die Rechtsprechung in den USA, das ist natürlich, das ist oft absurd. Und es ist ja auch oft eine Hexenjagd. Ich meine, man erinnert sich mal, George Michael wurde dort doch mal, weil er irgendwie beim Cruising auf einer Toilette mit einem Mann erwischt wurde und der Mann, der ihn reingelegt hatte, war ein CIA-Agent, um ihn dann zu verknacken.
Ja, oh ja, oh ja.
Also ich meine, es gibt gute Gründe, aus den USA zu fliehen, wenn du auf diese Art und Weise auch für moralische Grundsätze verurteilt wirst, was ich jetzt nicht für Polanski, kann ich nicht beurteilen, will ich nichts zu sagen.
Nein, aber das muss man nicht. Ich meine, was ich verallgemeinern möchte.
Muss man sich mal reinziehen. Ne? Ja.
Nein, was Allgemeingültigkeit hat, ist, dass man die Leute, wenn man die Leute wegcancelt, die leben ja noch weiter. Was sollen die denn machen? Also du machst dann quasi, weil einer mal was gemacht hat, was richtig böse ist oder weil er verurteilt wurde für etwas, kriegt er keine Chance mehr, aus der Gefangenschaft herauszukommen. Das widerspricht der Resozialisierung. Das ist eben, du musst doch, die Leute, die man wegcancelt, die leben weiter. Die wollen, das Schlimmste für Menschen ist, nicht mehr am menschlichen Leben teilnehmen zu dürfen. Und das macht doch erst richtige Verbrecher, wenn du dich komplett ausgeschlossen fühlst. Das glaube ich. Also deswegen halte ich nichts von dem Canceln. Ich halte was davon, am Ende müssen Menschen sich immer wieder die Hand reichen oder sie entschließen sich dazu, sie lebenslang einzusperren. Da müssen sie aber eingesperrt bleiben. Da müssen sie weggesperrt bleiben. Das ist ja, das wäre ja schlimmer. Ich finde, dieses Gecancel, das ist ja schlimmer als die Todesstrafe. Wenn du nicht, du bist da, darfst du wieder mitmachen. Das ist,
Ja, und das ist halt auch so, das ist natürlich auch so eine Gesinnungsdiktatur, ne? Das ist ja auch so ein Problem, dass irgendeine Gruppe glaubt, aufgrund sozusagen, weil sie sich verletzt fühlt von deiner Meinung. Das kennen wir ja eigentlich anders. Wir kennen es ja eigentlich so, dass Meinungen frei sind, ne? Und man auch unpopuläre Meinungen darf. Aber das ist, ja, vielleicht das fängt sich die Zeit.
So kannten wir das.
Aber vielleicht, aber ich habe so ein bisschen, ja, ich finde aber die Anzeichen mehren sich, dass sich das vielleicht auch wieder fängt. Dass sich das ein bisschen auch die Political Correctness ein bisschen so übertrieben hat, dass sich das auch wieder ein bisschen fängt, gesamt.
Weil sich betrachtet. Das die Rechten natürlich, die machen sich da zum Opfer gerade und nehmen auch die Opferstellung ein. So. Und deswegen ist das ganz gefährlich, was da passiert ist damit. Also die Political Correctness ist, der Mensch ist halt auch nicht politisch korrekt. Der Mensch ist halt, macht immer das Gegenteil von dem, was er behauptet, was er tut. Und ist auch nie das, was er behauptet zu sein. Also der Mensch ist ja gerade mal vielleicht das Bild, was man von sich selber gerne hätte, wie man sich sehen würde, so sagt man dann über sich selber. Also wenn mir jemand sagt, das würde ich nie tun, da werde ich sofort skeptisch. Würde ich nie tun, unter welchen Umständen denn doch? So. Mhm. Und das ist auch das Schauspielerische, was ich immer versuche auszuklopfen und wo ich dann festgestellt habe, du kannst, manche sagen, meine Figur würde das so und so nicht machen. Ich behaupte, die würde auch genau das Gegenteil machen. Und wenn du dann das Gegenteil machst, davon, wo alle denken, dass das nicht geht, geht's dann auch. Weil der Mensch halt viel komplexer ist als so eine Abziehfigur. Ne? Wir sind halt zum größten Teil Schein und 90% darunter, das weiß ja keiner. Und das erzählen wir ja den Leuten auch nicht, was wir wirklich sind. Ja. Das erzählt ja keiner. Also nur seinen besten Freunden vielleicht. Und manche erzählen es ja noch nicht mal sich selber. Die wollen ja noch nicht mal wahrhaben, wie sie sind, wenn sie in den Spiegel gucken. Ja, also das ist schon ein tiefer, tiefer Abgrund der Mensch. Ja.
Und deswegen ist
schön zu erforschen.
Absolut. Und ich meine, also ich habe letztens mit Florian Schröder gesprochen, der das Buch über das Böse geschrieben hat und also explizit Menschen gesprochen hat, die was Böses gemacht haben, um zu erforschen, was es ist. Und ich meine, die alten Griechen wussten es noch, dass wir das apollinische und das dionysische Prinzip immer gleich beides in uns ist. Ja? Also, oder auch, ich meine, auch so ein Yin-Yang-Symbol, auch wenn es jetzt sehr overpictured ist, sagt ja im Grunde, dass alles immer in dir ist. Auch. Aber es ist so ein bisschen komischer Versuch, die Menschen jetzt so ganz glatt zu machen, ne? Und ich weiß nicht, das hat ja auch andere Probleme. Wenn man alles unterdrückt, dann gibt es halt auch Amok-Täter und sowas, ne? Also immer wieder der Vulkan.
Ja, vor allem sagt keiner mehr, was er wirklich denkt.
Ne? Ja, das ist ein Problem geworden, ne?
Man bellt ja nur noch mit den Hunden, man quatscht ja nur noch den Quatsch nach, den alle irgendwie finden, wie sein muss. So. Oder das Bild, versucht das Bild zu erfüllen, ja, was einem vorgegeben wird. Das ist, die Diskussionskultur hat halt ganz schön gelitten. Ne? Ich habe mich mit den Boys viel beschäftigt. Und wenn man sich mal auf YouTube so die alten Geschichten anguckt, die Boys, dem Nationalsozialismus, Kommunismus eigentlich die Brandmauer des Dadaismus entgegengehalten hat. Ja,
ja. Ja.
Der ist ja, der, ja. Ist ja, der hat einfach dann Bebebe, Bububu oder die Honigsaugmaschine erfunden und sowas. Und das hat er dann den entnazifizierten Kunstkritikern gesagt, die gesagt haben, das ist aber Kunst, ist aber so und so. Und hat er gesagt, man kann auch Orangen pressen, ist auch Kunst. So.
Ja.
Aber mit einer großen, mit einem großen verkünderischen Bewusstsein. So, er war wie so ein Verkünder, ja. Und dann saßen die da rauchend und saufend in Fernsehsendungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Ja, sah lustig aus, ne?
Ja, auf Podien.
Hat immer geträumt. Ja, ja.
Und der eine hatte das, sämtliche Fähigkeit, überhaupt Künstler zu sein, abgesprochen. Andere haben sich wieder den Hut aufgeregt. Er hat denen entgegengeredet mit Lust, haben die vollkommen unterschiedliche Positionen bezogen, politisch, wie künstlerisch, wie gesellschaftspolitisch und haben einfach und hatten aber so Spaß am Diskutieren noch. Und da merkst du, das war damals eine andere Diskussionskultur, da war der Diskurs tatsächlich anders. Heute fragen mich viele Journalisten, finden Sie, dass der Meinungskorridor eingeschränkt ist?
Ja.
Wo du dann denkst, wenn das schon, dieses Wort macht mir ja schon wahnsinnig, wenn das schon nur noch ein Korridor sein soll.
Ja, ja, genau.
Und kein weites Feld, dann hast du ja schon links und rechts große, hohe Mauern. Also das ist, das Bild steht ja dann für sich. Es ist nur noch ein Korridor. Ja. Und man sollte sich wirklich, kann nur aufrufen, YouTube, Boys, alte Kunstdiskussion, wie die sich angehen, mit welcher Freude die diskutieren, vollkommen unterschiedlich sind. Es ist herrlich.
Sie wollen sich mehr bewegen und gesünder leben, aber auch häufiger entspannen? Die App TK Coach unterstützt Sie dabei. Mit kurzen Übungen für die bewegte Pause oder den 8-Minuten-Workouts mit Olympiasieger Fabian Hambüchen. Finden Sie Ihre innere Mitte dank einer Runde Anti-Stress-Yoga oder mit vielen kurzen Atem- und Entspannungsübungen. Das alles und noch viel mehr in der App TK Coach. Jetzt einen Monat lang testen. Für TK-Versicherte kostenlos.
Ja, Wahnsinn. Ja, tatsächlich, also das ist eine komische Geschichte geworden und letztendlich führt es ja auch ein bisschen dazu, dass wir uns politisch gerade so radikalisieren. Also dass vor allem die eine Partei mit dem A vorne dadurch alles gewinnt, ne? Weil so viel nicht mehr erlaubt ist.
Ja gut, aber sie haben ja, glaube ich, mittlerweile hat ja die Linke irgendwie über 80% aller Deutschen einmal im Leben als Nazi bezeichnet. Jetzt hat man quasi nur noch Nazis im Land und das Einzige zu wählende ist die Linke. Und natürlich sind da Leute, die sagen, findet ihr das auch scheiße, dass ihr alle Nazis seid und dann kommt doch zu uns. Das ist halt richtig scheiße. Aber ich meine, ich bin froh, dass jetzt so viele Leute aufstehen und auf die Straße gehen und so.
Ja.
Aber es ist halt, man darf es noch nicht verwechseln, es ist demonstrieren gegen die AfD finde ich okay. Ja, trotzdem ist die Politik der Regierung gerade nicht, kann ich dem nichts abgewinnen. Ja?
Also das richtig, ist man muss auch erkennen, dass es eine Protesthaltung ist. Ne? Also, muss auch merken, dass extrem viele Leute unzufrieden sind. Das erinnert mich so an Trump irgendwie, weißt du? Der kassiert auch nur die ganze Unzufriedenheit ein.
Also das ist keine schöne Situation gerade politisch.
So. Sag mal, du bist doch sozusagen, du schaust doch bestimmt auch so ein bisschen nach Italien, ne? Und ich meine, da hat man ja jetzt auch mit Meloni jemanden, die als Postfaschistin bezeichnet wird.
Neofaschistin,
hat man doch irgendwie
neues Wort erfunden. Man hat für Meloni ein Wort erfunden, nämlich Neofaschistin. Ja? Die politische Linke hat halt seit 70 Jahren, erfinden die lauter Faschistenbegriffe für alle. Jetzt ist Meloni bei den Neofaschisten, da hat man auch gedacht, Italien baut jetzt Mauern. Ist sie gar nicht so faschistisch, wie sie das dachten. Italien ist ein anderes Land. Italien ist funktioniert ganz subversiv, weil oft okkupiert von Sarazenen und anderen Truppen, die da irgendwie nach Sizilien eingefallen sind. Das ist ja, und so hat sich dann irgendwann die Mafia gebildet, eine Substruktur. Und und dann auf der anderen Seite gab es immer schon viele, die Linke, die Rechte, das war immer schon sehr aktiv in Italien. In jedem Dorf gab es diese Politbüros. Und die Italiener probieren halt gern aus. Die probieren auch mal gern aus. Wenn es nicht mehr läuft, dann sagen sie, machen wir mal ganz anders. Das ist bei uns in Deutschland, da ist Gesinnungsterror mittlerweile. Ja. Also da wahrscheinlich, das war früher schon so. Ja, aber da hat man jetzt, ich meine, gut, die etablierten Parteien verlieren halt ihr Machtverhältnis mittlerweile, weil sie halt abgewirtschaftet haben viel. Ne? Du hast ja, ich meine, Deutschland ist in dem Sinne, wir haben in Deutschland, ich lebe da ja nicht mehr, aber die Mobility funktioniert.
Du lebst nicht in Deutschland?
Nein, nein, ich lebe gar nicht in Deutschland. Ich lebe in der Schweiz und auf Mallorca.
Ah,
ach, also vor allem in der Schweiz.
Ja. Ja, ja, ja.
Meine Tochter ist ja Schweizer.
Aber ich hatte irgendwie so dich in Berlin gewähnt, also aus einem Reflex heraus.
Ertrage ich nicht mehr. Das war super zum Studieren und so. Das war mega geil. Aber ich habe ja schon, ich war in Basel am Theater, in Zürich dann 5 Jahre und dann nochmal in Wien 7 Jahre. Also ich bin ja 14 Jahre im Jahr im Theaterberufsleben schon im Ausland gewesen. Und kam dann nur für Dark wieder und bin dann aber wieder weggegangen, weil ich Berlin nicht ertragen habe. Das war also einfach, die Stadt ist immer wieder schön, wenn man hinfährt, aber wenn man, ich habe halt im Mondsee gewohnt und habe 45 Kilometer in die Berge geguckt und auf einmal guckst du 10 Meter auf Fassade, das hat mein Seelchen nicht mehr verkraftet.
Nee. Also, letztens habe ich so ein lustiges Ding bei Instagram gesehen, da sagte jemand, was ist dieser spezielle Berlin-Filter, dass alles so grau aussieht und... Leute haben wirklich gedacht, es sei ein Filter. Und so, nee, es ist hier. Hier ist einfach kein Licht. Hier ist alles grau. 60% des Jahres.
Ist der Berlin-Filter. Der Berlin-Filter, das ist ganz gut so. Und dreckig. Aber gut, also ich bin auch immer wieder gern in Großstädten und auch in Berlin, aber ich versuche mich da weg fernzuhalten von der Stadt. Das hat mir nicht so gut getan mehr. Und ja, wie gesagt, Italien probiert gern aus und dann stellt sich dann raus, es ist dann doch nicht so schlimm. So, wir verteufeln hier in Deutschland so viel das andere. Das ist jetzt echt, dass es immer gefährlicher wird. Weil wenn du keine gute Politik machst und die Leute und schlecht kommunizierst und die Leute das Gefühl haben, sie werden verarscht, dann ist es halt schwierig. Mir scheint, das ist eine Ankündigungsregierung gerade. Ich habe jetzt gerade gestern was gelesen, da kannst du dich immer so aufregen, dass dann da wird angekündigt, irgendwie das Militär aufzustocken und die Bundeswehr wieder aufzubauen und so. Und das ist einfach, und dann geschieht das einfach nicht. Es bleibt einfach, da stellt sich einer hin, dann sagt er wir machen jetzt so und so, und dann gibt es eine Milliarde, dann wird die Milliarde aber gar nicht angerührt. Ja? Ich glaube, 1,8 sind es mittlerweile. Die Bundeswehr kann immer, die Luftwaffe kann immer nur noch einen Tag schießen. Aber gut, dann ist halt so. Ne? Dann schießt er halt noch einen Tag und dann ist halt dann vorbei.
Ja, du hast recht. Es ist wirklich eine Regierung, die sehr schwierig ist. Aber in Italien, um nochmal zu Meloni zurückzukommen, du hast völlig recht. Man hat auch so ein Schreckgespenst, also ich glaube, so in der internationalen Presse gemalt. Und jetzt hat sich dann gezeigt, dass es einfach eine ganz normale Politikerin ist, die jetzt auch gar nicht irgendwie besonders faschistisch agiert. Denn man darf ja auch nicht vergessen, in Italien landen ja wahnsinnig viele Flüchtlinge auch an. Also in Lampedusa.
Ja, das ist etwas, was man, die Diskussion hat man in Deutschland, da ist man weit weg, weißt du?
Weit weg.
Reden, nehmt sie alle auf. Aber wenn die da in Lampedusa stehen und die Leute, ich meine, wenn die dann wirklich zu Tausenden da in Italien stehen, haben die Italiener ein ganz anderes Problem. Und wir sagen da aus Deutschland raus, so, nö, da müsst ihr mit klarkommen. So.
Genau.
Wir schaffen das, ja. Das ist, wir meinen damit, aber ihr schafft das. So. Das ist natürlich gemein den Ländern gegenüber. Und natürlich auch Griechenland. Natürlich ist das für die Leute da hast du auf einmal eine Insel, das ist auf einmal eine Flüchtlingsinsel. Das war aber eine normale Insel oder geflüchteten Insel oder ankommenden Insel. Da kannst du auch sagen, es ist eine ankommende Insel. Es ist ja alles okay. Nur die Leute, die auf dieser Insel leben, für die ist das oder gelebt haben und ein normales Leben haben, für die ist das dann anders. So, und da muss man sich natürlich kümmern drum, denen dann zu helfen, damit die Ankommenden dann auch verteilt werden und auch so viel Gelder bereitstellen, dass man, ich habe es nämlich letztens gelesen, dass die Migration ist, die man wahrscheinlich so auch gar nicht aufhalten kann, aber sie ist auch ein Investitionsproblem. Dann musst du auch die Strukturen schaffen, dass die Leute die betreuen können. Ja, die müssen, und das heißt, unser Schulsystem muss erweitert werden, da müssen Lehrer eingestellt werden, da müssen Leute betreuen können und frühkindlich auch erziehen, damit sie auch unser Wertesystem vertraut sind. Das ist doch total wichtig. Und da siehst du ja, Bildung ist in Deutschland Ländersache, da macht jeder sein eigenes Süppchen und man kommt irgendwie nicht weiter. Und dann stehen die da und werden nicht betreut.
Und es ist ja auch so, wenn du jetzt auch die Flüchtlingsunterkünfte anschaust, ich meine, sperr mal irgendwie paar hundert junge Männer, egal welcher Herkunft, zusammen ein, die nicht raus dürfen, die nicht arbeiten dürfen, da kommt nichts Gutes bei raus. Das hat nichts damit zu tun, dass die Syrer oder andere Nationalität sind. Das kannst du auch mit anderen. Da kommt nichts Gutes bei raus, Das ist letztendlich auch Lagerhaltung, Ist auch ja, in der Lagerhaft, nur dass sie eigentlich frei sind, aber an sich haben sie auch so, müssen dann zu bestimmten Zeiten da sein, haben nur ein bisschen gut und sind nur unter Männern und das ist ja auch, also stelle ich mir auch furchtbar vor, so ein
Männer. Ja, und dürfen so richtig am öffentlichen Leben auch nicht teilnehmen, dürfen nicht arbeiten. Genau. Und so, das genau. ist natürlich scheiße.
Ja, ja. Na gut, unser politischer.
Kriegst du Pension. So.
Ja,
aber unser politischer. Ja, der große Unterschied zu den Einwanderungsländern, das wird ja immer, das war verglichen, das stimmt aber nicht, Kanada und Australien. Ne? Oder ja. Mein Vater, USA. Was ich schreibe, wie der 1968 nach Deutschland kam. Und
genau.
Meine Oma erstmal gesagt hat, hier, Sie sind ein Italiener, bitte gehen Sie mal wieder weg, was wollen Sie? Die hat tatsächlich gesagt, was wollen Sie von meiner Tochter, verbissen Sie sich hier, was wollen Sie überhaupt in unserem Land, gehen Sie weg. So, und dann war meine Mutter schwanger und dann sind die beide rausgeflogen. Muss man sich mal vorstellen. Aber mein Vater wurde damals nur an seiner Leistung bemessen. Das sind die Gastarbeiter der ersten und zweiten Stunde, die mussten was leisten. Die sind hierher gekommen nach Deutschland, um erstmal zu helfen. Ja, Gastarbeiter hieß das der Industrie und um was zu erreichen in ihrem Leben. Und am besten ist es, du kommst dann, wie in meinem Buch beschrieben, mit einem Ferrari wieder zurück nach Italien und gibst an. Ja, und gibst an und sagst, guck, hast du was gebracht. So,
ja, ja.
Das war eigentlich der Geist, der dahinter steckte. Und in den großen Einwanderungsländern gibt es halt dieses Punktesystem. Da gibt es halt kein Sozialsystem, in was du einwandern kannst.
Genau.
Sondern man wandert ein und muss dann arbeiten, muss gucken, dass man am gesellschaftlichen Leben teilnimmt. Mhm. Ja, deswegen ist man ja da, weil man was gewinnen will. Und das ist der große Unterschied. Diese Einwanderungsländer haben kein Sozialsystem. Da kannst du nicht in ein Sozialsystem einwandern, was dich dann in gewissermaßen auch abhängig machen kann und dich auch zur Frage bringt, ob du überhaupt teilnehmen musst, wenn es ja so auch geht.
Ja, ja, klar. Na, da hast du völlig recht. Ja, ich finde nochmal auf den Begriff zurück, den du ja im Buch auch verwendest, nämlich Gastarbeiter. Gastarbeiter ist ein Begriff, den man heute eigentlich in der öffentlichen politischen Diskussion nicht mehr verwendet. Und du hast recht, es war so ein bisschen in der Zeit. Und du nennst es ja auch ein Gastarbeitermärchen. Das war das Erste, worüber ich gestolpert bin. Das fand ich ganz schön, weil es ja wie ein Märchen ausgeht. Ja, also nämlich gut. Aber tatsächlich war es nicht leicht für die Zuwanderer dieser Generation und dieser Zeit. Also da habe ich, kennst du Mario Giordano vielleicht, den Autor, den Romanautor Mario Giordano? Sagt dir das was? Er hat nämlich, mit ihm habe ich letztens über sein Buch Terra Sicilia gesprochen, so spricht man es, oder? Sicilia?
Ja, ja.
Und seine Familie stammt nämlich aus Sizilien und er erzählt auch die Geschichte von seinem Urgroßvater, der Analphabet war und aber unbedingt nach Deutschland wollte und dann dort einen Handel mit Südfrüchten aufgemacht hat in München. Wahre Geschichte, ganz toll. Und ich habe ganz viele.
Ja, mein Vater findet das Land ganz toll. Also muss man sagen, das ist also viele der Generationen, die ich treffe und auch jetzt, ich kriege ganz viel Post von auch Gastarbeiterkindern, die den Vater total wiedersehen. Da drin, die sagen, das war bei uns identisch genauso. Der hat sich genauso blöd verhalten wie mein Vater, der nie da war und immer versucht hat, uns irgendwie noch das Patriarchat beizubringen. sich aber alles schon geändert hat um ihn herum. Ja. Und er merkt, der Patriarch, also mit dem Szenen Katz und Maus, wie er hinter mir herlief und mir versucht hat, meine Kreativität aus dem Leib zu prügeln, aber ich schon viel stärker war, bis ich ihn irgendwann umgehauen habe. Ich beschreibe ja unsere Mittagessen, die in dem Moment, wenn ich sage, Papa, was machst du, was willst du machen, wenn du groß bist? Und dann habe ich gesagt, ich will Künstler werden, Schauspieler. Also, das ist eine brotlose Kunst, bist du wahnsinnig. Und die Oma hat geschrien, oh, Herr Gott, er wird Müllmännchen. Und dann der Vater, dann machst du nicht, du machst du Pizza. Weil in diesem Land kannst du nur was werden, wenn du Pizza backst. Ja, und dann habe ich gesagt, ich will aber keine Pizza machen, ich will Kunst machen. Ja, und dann ist er vollkommen durchgedreht und hinter um den Tisch rum. Und ich habe ihm immer wieder die gleichen Stühle entgegengestellt und ist immer wieder drüber gestolpert. Und dann ins Wohnzimmer rein und alle schrien. Und, dann bin ich um den Wohnzimmertisch rum und dann hinten aus der Schiebetür heraus, da war er dann schon von seinem eigenen gekochten Essen schon relativ fündig und kam nicht mehr hinter mir her. Und irgendwann, sehr spät, bin ich erst stehen geblieben. Und da sagte er, warum bleibst du stehen? Und wie das dann ausgegangen ist, das steht im Buch.
Ja, bitte, genau.
aber mein Vater hat halt gearbeitet. Ich kann mich erinnern, meine Eltern haben das ganze Leben gearbeitet und wir haben es auch gerne gemacht. Wir haben gekocht und bedient und hatten ein Restaurant.
Habt ihr noch ein Restaurant eigentlich?
Nee, nicht mehr. Wir hatten drei und ein Hotel und haben versucht, diese italienische Kultur nach Deutschland zu bringen. Und die wollten auch teilnehmen, die wollten teilhaben und dabei sein. Und das war schön. Und ja, für meinen Vater war das, hat ihn das Land das offenbart. Er dachte, das Leben ist Arbeit und man muss hier was machen und dann ist man, kann man mitmachen. So. Und dann fährt er nach Hause und zeigt das.
Ja. Ja,
das hat sich ein bisschen geändert jetzt. Das ist nicht mehr so. Damals hat der eine millionste Gastarbeiter, das war doch ein Portugiese, der hat noch ein Muffergeschenk bekommen.
Ja, genau. Ja.
Allerdings war es in den Nachrichten so, und das war für mich so komisch, da habe ich in den Nachrichten geschaut, da haben sie gesagt, es haben ja 1 Million Gastarbeiter, 2.500.000 Gastarbeiter. Und ich dachte, das war aber so vom Impetus her, das sind ja Gastarbeiter, die gehen dann wieder nach Hause.
Das Wort Gast, ne?
Ja, ja. Das war so mit in den Nachrichten, dass die jetzt, dass diese Gastarbeiter dann Kinder kriegten, die hier, und da ist halt die Bildung entscheidend, weil ich dann irgendwann, die wollten mich auf die Hauptschule schicken, aber die Grundlehrerin, das schreibe ich auch drüber, Frau Zöllner.
Ja, ich weiß.
Hauptschule schicken, ja.
Dein Bruder hat von dir profitiert, ja.
Ich muss auf so ein Gymnasium, und wenn es das Asozialste der Welt ist, ich muss auf so ein Gymnasium, weil ich brauche diese Bildung. Das war mir irgendwie relativ schnell klar. Ich muss mit dieser deutschen Sprache klarkommen, die mit mir, die ich am Anfang, weil man mich in der frühen Kindheit relativ ausgegrenzt hat. Immer sagt, du bist der Intergrad, du da, nicht die Erwachsenen, aber die Kinder der Erwachsenen, die haben immer gesagt,
du bist der Intergrad, du bist der Spaghetti-Tänzer.
Ja, ich beschreibe es ganz genau, wie bis hin zur chinesischen Foltermethode. Ja,
ja, genau, mit den 2 Drahtkörben eingesperrt.
Was die mir wieder getrieben haben.
Ja.
Aber das hat mich auch stark gemacht.
Ja, das
irgendwann hat auch das mich stark gemacht. Also ja, ich will jetzt nicht sagen, ich bin hier so ein, ich hatte eine schwierige Kindheit. Ich hatte eine schöne Kindheit, die war halt manchmal anstrengend. So.
Ja, und aber Arschlöcher gibt es halt auch überall, ne? Arschlöcher, die immer auf die Fresse
immer
hauen.
Über.
Ja.
Ja. Und aber ich habe dann teilnehmen können, eigentlich übers Theaterspielen. Das beschreibe ich auch, wie ich übers Theaterspielen und über das Rollenspiel überhaupt so zur deutschen Sprache gekommen bin, dass ich mich plötzlich anfing, darin wohlzufühlen. Und weil ich nicht bildungsbürgerlich aufgewachsen bin mit den ganzen Büchern, die man lesen muss und dem ganzen Wissen, das hatte ich alles nicht. Das musste ich mir alles nachtrainieren und ich werde es auch nie haben, glaube ich. Ich werde nie so weit sein.
Das hat doch geklappt. Du sagst ja selber im Buch auch, Sprache ist dein Beruf. Dein Beruf ist mit Sprache umgehen und man merkt es ja auch, dass du es gut beherrschst. Also auch wenn du hier sprichst.
Ja, mittlerweile.
Ja, aber bist du jetzt?
Es bleibt so ein Komplex, der bleibt immer noch hängen. Den hat mein Vater auch. Der sagt auch mal, mein Vater sagt mal, wäre ich so gern in die Volkshochschule gegangen, dann hätte ich Deutsch richtig gelernt. Und dann
machst du immer so nach, auch im Hörbuch.
Ja, ganz gerne. Ja. Er kommt auch sehr gut an bei den Lesungen. Er kommt sehr gut. Ja, die freuen sich immer über ihn. Die freuen sich total über ihn.
Na klar.
Aber er muss die Schalter arbeiten. Aber er spricht sehr gut und er denkt sehr schnell. Also der Intellekt ist komplett da. Ja, also immer noch. Sehr politisch interessiert auch. Und,
Ja, schön, dass es ihm gut geht.
So, aber es gibt ja, es steht, glaube ich, vorne im Vorwort steht, mein Vater spricht eine seltsame Deutsch-Spezialsprache, eine Minestrone, alles was irgendwie weg muss.
Alles was weg muss, kommt rein, ja.
Alles was weg muss, kommt irgendwie rein. So,
ne? Ja, habe ich auch gelacht.
So, er spricht eine Minestrone. Ja, es ist sehr, sehr lustiger, schön. Ich komme auch immer näher zu ihm hin, auch zu meinen Eltern jetzt, auch über dieses Buch. Also, weil man dann auch sehr gut, ich habe einen Beruf, der kommt aus dem Defizit raus, man steht auf einer Bühne und will wahrgenommen werden letzten Endes. Mehr ist das ja nicht. Und meine Eltern aber auch, die wollen auch wahrgenommen werden.
Ja.
Ja, also, und die freuen sich, dass ich so viel auch über sie erzähle in dem Buch und über diese Zeit.
Ja, und ehrlich gesagt finde ich das auch. Ein guter Gastronom, und das hat man oft bei italienischen Gastronomen, der ist doch auch, der hat immer seine Bühne und bringt die Gäste und gibt den Gästen das Gefühl, das ist der wichtigste Stammgast und das ist immer eine Bühne. Und ich meine, das ist eine permanente Show. Das ist auch anstrengend. Die wissen auch, was sie abends gemacht haben.
Ja. Ja, wir haben auch alles immer für den Gast gemacht.
Ja.
Gestern wollte ich in ein italienisches Restaurant gehen. Positano heißt das.
In Hamburg bist du
in Hamburg.
Das muss man dazu sagen.
In Hamburg bin ich gerade, und morgen fahre ich wieder nach Hause, nach Mallorca da.
Ja.
Und dann in die Schweiz. Ja. Aber da hatte ich so gut gegessen, fand ich toll. Und da bestelle ich einen Tisch um 20.30 Uhr. Das ist mir zum ersten Mal im Leben passiert. Ich komme mit 4 Leuten in dem Restaurant an. Und die sagen, haben wir die Tische, da sind 3 mehr gekommen, sind wir jetzt, geht denn nicht. Ich hab doch reserviert auf 20:30 Uhr. Ja, aber da war dann mehr, jetzt ist er zu, jetzt ist er voll.
Warum hast das du passiert dir als Mads Mikkelsen, ja?
Ja, genau, es passiert ja. Das, warum hast du mich denn nicht zurückgeworfen? Ja, da sagt der Arsch, ja, boah. Wie mein Vater eigentlich, sag doch mal, boah. Ja, also das ist mir zum ersten Mal im Leben passiert, dass du einen Tisch bestellst und dann sagt dir der Arsch da grinsend ins Gesicht, und Patriarch, nee, also da kamen ein paar Leute mehr, dein Tisch, die gibt's jetzt nicht mehr. Also, das fand ich schon eine Nummer, du. Naja, gut.
Was habt ihr da gemacht? Seid ihr woanders hin oder hast du gestritten?
Nein, das macht überhaupt keinen Sinn. Da sitzen, stell mir vor, du bist ja noch bekannt, dann stehen da, der Laden ist voll, da fangst du jetzt an, da den Affen zu machen. Ja. Das erlebt man oft. Ich erlebe es in Spanien oft, dass da Deutsche sich dann wahnsinnig beschweren auf Mallorca. Da denkst du, oh, Alter, schwierig, das mach mal. Cool, ja.
In Spanien gibt es auch eine andere Seating-Kultur. Und zwar, selbst wenn nur einer an einem Vierertisch sitzt, in Deutschland sagen die Leute ja so, kann ich mich dazusetzen, ne? Wird sich stören, wenn wir uns dazusetzen, weißt du?
Ja,
das gibt es da nicht in Spanien. In Spanien gibt dir der Kellner nicht den Tisch. Auch wenn da einer an einem Vierer sitzt, das ist sein Tisch. Das ist eine andere Kultur.
In der Regel ist das nicht so, ja.
Nee. Also ich weiß nicht, wie in den Touristenorten.
Nee, wir sind dann zur Osteria Vincenzo gegangen und Vincenzo ist ein guter Freund von mir. Der ist, wo ich damals, ich habe mal ein Jahr in Hamburg gewohnt und bevor ich weg bin, ich bin aus Hamburg, dann bin ich aus Deutschland weg. Da war ich noch mal ein Jahr in Hamburg. Und ich freunde mich ja immer mit italienischen Gastronomen, also weil da fühle ich mich ja zu Hause. Und
ja, ich wollte gerade sagen.
Und fantastisch. Und der ist da oben. Also Osteria Vincenzo, sehr guter Italiener.
Also jetzt haben alle Hamburger hoffentlich mitgeschrieben. Positano und Vincenzo. Und sag mal, hast du das Kochen eigentlich auch gelernt von deinem Vater oder hast du das so bei der Mutter abgeguckt oder wie ist das mit dem?
Ja, zwangsläufig. Ich beschreibe es ja im Buch. Wir haben,
ich frage es für die Hörerinnen und Hörer. Ich habe es gelesen, aber.
Du, das fing einfach so an. Mein Vater war zu geizig, sich eine Spülmaschine zu kaufen und hat sich gesagt, was brauche ich? Spülmaschine, habe ich zwei Söhne. Und wir haben dann halt gespült, bis unsere Unterarme grau waren vom Spülwasser. Und dann wurden wir langsam befördert und dann durften wir Pizza machen. Dann irgendwann waren wir alt genug, da ging es raus in den Service und abwaschen und schnibbeln und so. Wir haben ja noch selber geschnibbelt alles. Ja, wir haben alles immer vorbereitet.
Wahnsinn.
Und das war schon Qualität. Und dann haben wir dann den Laden geführt. So. Und dann hatte ich aber schon, wo ich dann 20 war, hatte ich da schon 15 Jahre Gastronomie hinter mir.
Ich habe das natürlich im Buch gelesen, ich wollte das nur nochmal für die Hörerinnen und Hörer, das weil das nämlich so lustig ist. Mit 20 hatte ich schon 15 Jahre Erfahrung. Ja, herrlich. Mensch, ja, schön. Also Träumertänzer, so nannte dich dein Vater immer oder nennt dich immer. Ja, das ist ja ein Begriff, den du von deinem, den dein Vater dir verpasst hat.
Wenn ich ins Kino kam, der hatten so ein Safe in der Speisekammer unseres Restaurants und da ist ihm mal ein 100-Mark-Schein runtergefallen und den habe ich mir, wo ich irgendwas rausholen sollte aus der Speisekammer, der sagt das sogar, der sagt, Ollo, die Speisekammer ist dann unten, ne? Holst du eine Kiste Wasser runter in den Keller. Holst du eine Kiste Wasser runter in die Keller? Da weißt du normalerweise nicht, ob du sie raufholen sollst oder runterbringen sollst. So, ne? Aber dann habe ich irgendwann den 100-Mark-Schein gefunden und bin mit dem dann, wenn meine Eltern gearbeitet haben, runter in Bonn, ja, ins Woki, ins Kino. Das war so ein Programmkino, kostete 1,50. Mhm. Kein Programmkino, Nonstop-Kino am Bahnhof und dann konnte man da so alles gucken. Ich habe da alles geguckt, was lief und zwar in Dauerschleife. Ja. Und dann habe ich mich da mal weggeschlichen und habe behauptet, ich sei im Wald gewesen, war im Kino und irgendwann habe ich aber gesagt, ich war im Kino und habe von diesen Welten da erzählt und wollte halt auch gern auf diese Leinwand. Und dann hat mein Vater immer gesagt, wenn ich davon erzählt habe und Filme nacherzählt habe und so, Orlo, bist du eine Träumertänzer? Eine Träumertänzer. Dann habe ich irgendwann gedacht, ja, ich bin Träumertänzer, aber jetzt eigentlich bin ich ganz gern Träumertänzer. Ich finde das Wort auch süß. Also ich will ein Träumertänzer sein. Ich will dahin ins Kino und das war dann und Kunst machen. Ja, das war's. Ja. Das wollte ich. Ja.
Aber es hat dich damals wahrscheinlich verletzt oder getroffen, aber vielleicht hat es dich auch angespornt, oder?
Ja, unbedingt hat es mich angespornt. Ich mache das heute mit meinen Kindern genauso. Ich bin auch so blöd, dass ich denen sage dann immer, ist ja ganz schön, Papa, kannst du mir das und das kaufen? Und dann denke ich mir, aber wann kaufst du es dir selber? Wann ist der Punkt erreicht, wo du es dir selber kaufst? Meine Kinder hassen mich dafür, dass ich dann mal sage, dein Studium, ich finanziere es noch, aber wie sieht es aus mit so einem Studentenjob? Weißt du, jetzt geht's denen so gut, dass die dann sagen, ja, aber da muss ich ja arbeiten. So. Also das, ich muss ja, also wenn du nicht arbeitest, dann muss ich ja arbeiten. Und ich würde auch ganz gerne eigentlich mal irgendwie so ein halbes Jahr die Füße hochlegen. Das fände ich auch ganz geil.
Das ist interessant. Ich hatte nämlich tatsächlich so die Frage für mich sogar schon auf dem Zettel hier, also auf dem inneren Zettel. Und jetzt ist sie organisch, jetzt ist die Stelle zu stellen. Hast du das Gefühl, du wirst wie dein Vater? Weil man hat manchmal so das Gefühl, sein ganzes bewusstes Leben lang wehrt man sich dagegen, so zu sein. Und wenn man älter wird, merkt man so Marotten und Sachen und Ansichten, dass man denen doch ähnlicher ist, als man denkt.
Genau so. Ja, genau so. Man ist halt so erzogen auch. Ne? Und wenn man älter wird, findet man das auch auf einmal gut.
Ja.
Das, was man vorher scheiße fand. Ja. Ja, dann findet man das richtig. So. Und aber auch erst in der Spiegelung, dass du, wenn du dann selber Kinder hast, also ich meine, die erste Erkenntnis ist bei mir, glaube ich, eingesetzt und ich war ein ziemlich wildes Kind und dann auch als junger Schauspieler losgeflippt und so. Also dann hatte ich damit 33 kam das erste Kind und da war mein Vater 19. Ne?
Oh ja, ja.
Und ich war schon etabliert, hatte schon einen Beruf, der kam mit dieser Satz, den ich auch in das Buch schreibe, bin ich gekommen, nur mit einem Koffer nach Deutschland. Wir konnten das ist auch wahr. Und natürlich ist er dann nur mit dem Koffer gekommen und hat sich unglaublich viel erarbeitet und war wahnsinnig stolz darauf. Ja. Nur wir konnten ja den Satz nicht mehr hören. Bin ich gekommen, nur mit einem Koffer. Ja? Und wenn du gesagt hast, lass uns mal, kannst du mir eine Jeans bezahlen? Papa, ich brauche eine neue Jeans. Dann hat er dir 10 Mark in die Hand gedrückt. Und ich sage, ja, die kostet aber 120. Ja. Dann hat er gesagt, weißt du, wie die früher die Jeans gekostet hat? Weißt du, bin ich gefahren mit dem Bus? Da hat er 20 Pfennig gekostet.
Ja.
Ja, das ist die Inflation, Papa. Ja.
Das ist die Marke, die ich jetzt brauche.
Jetzt habe ich mich selber dabei, dass die Kinder sagen, du, ich brauche da ein paar Turnschuhe von Adidas. Ja, wünschen die sich, hat sich meine Tochter gerade zum Geburtstag, Turnschuhe von Adidas für 620 Euro.
Und du denkst, das ist aber jetzt auch nicht der normale Preis, das ist jetzt irgendwie...
Aber die sind doch Ballerballer. Also ich meine, die sind doch Ballerballer. Was denken die denn?
Ja.
Ja, weißt du, dann kannst du dir ja die Turnschuhe, weißt du, irgendwas braucht der Mensch ja noch, was es zu erreichen gilt. Nimm dir diesen Turnschuh, arbeite mal, geh mal babysitten, bis du 620 Euro hast.
Dann weißt du, was er wert ist.
Ja? Und überleg dir dann, ob es dir wert ist, den Scheißschuh zu kaufen.
Genau.
Oder ob dir dann doch lieber was anderes
Genau, das stimmt. Das ist ein Problem, weil es noch nicht selber erarbeitet hat. Dann kann man den Wert nicht ermessen. Das ist wie mit Kreditkarte bezahlen. Das ist halt.
Das heißt überhaupt keinen Wert. So, weißt du, überhaupt kein Wertevermögen. So, außer ist reine Preispolicy, dass ein blöder Adidas-Turnschuh 600 Euro kostet. Also, das ist balla. Ja, das ist nur eine reine Preispolitik für ein Stück Plastik. Ja, damit Kinder ein Statussymbol haben, wo die anderen wissen, kostet zu viel mit 14. Ach, das ist doch.
Und vor allen Dingen, wenn du Kinder sagst, dann darfst du nicht vergessen, dass der Schuh wahrscheinlich in Kinderarbeit, zumindest in einem Sweatshop, in einer Ausbeutungssituation, wo jemand unter Lohn bezahlt wird, hergestellt ist, nur damit Adidas das Geld verdient. Wenn man sagen würde, von den 600 gehen aber auch 250 nach Bangladesch, wo das gemacht wird, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern.
Nein, auf keinen Fall gehen die dahin.
Und dann
wird er geschickt, und wenn du sagst, oh nee, der gefällt mir doch nicht, schickst du ihn zurück, dann verschreddern sie.
Das ist eine schwarze Welt. Aber du darfst nicht vergessen, jetzt ist gerade durch Elon Musk wieder nach Börsenwert der reichste Mann der Welt. Aber kurzfristig, als Tesla so schlecht lief, war Bernard Arnault der reichste Mann der Welt, also der Chef und Miteigentümer von LVMH. Und
die Luxusgüter, die Parfums und Dings und Gucci, Wucci, Wasche.
Also man darf nicht vergessen, das ist ein riesiger, 100 Milliarden schwerer Börsengang. Allein der Eigentümer hat irgendwie 100 Milliarden auf dem Zettel. Dieses ganze Geld füttert nur irgendwelche Superreichen. Ne? Also nichts Gutes kommt in die Welt.
Geld haben kommt von Geld.
Aber die Akkumulation von so großen Mengen Geld, die finde ich persönlich sehr unethisch. Und man kann sie ja in demokratischen Systemen den Leuten auch nicht mehr wegnehmen.
Du, wenn die Leute so doof sind, das zu kaufen, habe ich gar nicht das Problem mit. Aber dem kann man ja was entgegensetzen, indem man das Unternehmen nicht die anderen reguliert, sondern selber was schafft, was auch Geld generiert. Ne? Also man kann ja nicht also die Leute dafür zu verurteilen, dass sie im kapitalistischen System verdienen wollen, das sollen sie ruhig machen. Und dann musst du halt eine andere Idee haben und dem nachgehen. Und nicht, was im Moment passiert, ist ja, man reguliert um und verteilt um. Und dann verteilst du so lange um, bis es nichts mehr zu verteilen gibt. Und dann? Dann geht es wieder von vorne los, oder? Also da muss wieder einer eine Idee haben. So.
Aber
das ist doch dann doch entscheidend.
Ja, oder dass man halt, dass vielleicht man sagt, man könnte ein bisschen was zurückgeben von dem ganzen Geld, weißt du? Aber üblicher.
Ja, aber ja, da muss man Steuern zahlen.
Ja.
Und aber die großen Konzerne, die werden oft nicht besteuert. Da ist immer, ich glaube, es hat halt sehr hinterhergehangen mit der Besteuerung von Internetgeschichten und weil wir einfach nicht dran geglaubt haben. Deutschland hat einfach nicht so mit seiner Behördenstruktur und seiner Verwaltung und der ganzen Bürokratie nicht ans Internet geglaubt. Ich meine, letzten Endes haben wir es verschlafen, muss man ja mal sagen. So, und wir sind ja immer noch nicht digitalisiert.
Und alle Innovationen kommen immer aus den USA, weil sie da sich natürlich viel besser kapitalisieren lassen, weil die halt auch wissen, wie man aus einer Idee richtig, richtig viel Geld macht.
Ja, aber unser Geld, das europäische Geld, geht auch nach USA und macht das Startups, nicht hier. Weil wir sind ja, weil in Deutschland wird halt zum Beispiel wahrscheinlich in der EU generell sehr wenig investiert. Ja. Wir investieren nicht. Ne? Die Universitäten, wir finanzieren quasi Universitäten, die Forschung betreiben. Das wird vom Staat finanziert, aber die direkte Umsetzung der Erkenntnisse der Forschung, die findet dann in den USA statt und monetarisiert sich dort. Und das ist natürlich irgendwie blöd. Das ist so, ja gut, da hast du dann mein Vater, das war ganz einfach, wo ich in Berlin auf der Schauspielschule war, habe ich gesagt, guck mal, diese Stadt, die ist jetzt gerade 89, 90 bin ich auf die Schauspielschule gegangen, im Umbruch, hier kostet eine Wohnung 20.000 Mark. Bist du bescheuert, dass ich 20.000 Mark für eine Wohnung gebe? Ja, was bist du, eine große Studentin? Ja, das würde ich jetzt genauso zu meinen Studentenkindern wahrscheinlich sagen. So, bist du wahnsinnig, 800.000 für eine Wohnung in Madrid? Ja. Und stell mal vor, der hätte damals für 20.000 die Wohnung in Berlin gekauft. Manche haben es gemacht so. Da hätte er jetzt eine Million.
Und hätte er 5 gekauft, ja, weißt du? So, ja. Ach, so viel. Und gerade nach der Wende. So nach der Wende. Da war er, hat er nichts gekostet.
Nach der Wende das nachgeschmissen bekommen.
Ja. Wahnsinn. Naja. Ach Mensch, Oliver, ein sehr, sehr, sehr schönes Gespräch. Ich danke dir herzlich für die vielen Geschichten. Wir haben jetzt wieder so viel gelacht. Man lacht auch in deinem Film, man lacht in deinem Buch. Wie gesagt, auch als Hörbuch sehr genial. Da hört man auch, wie du deinen Vater nachmachst und viele andere Stimmen. Und du musst ja bei der Aufnahme des Hörbuchs auch so viel Spaß gehabt, du an so vielen Stellen ist das Lachen ja ungefiltert drin, wo du dich selber kaputt lachst.
Es ist deine Geschichte und du, die kommt dann nochmal hoch. Es war auch übrigens das erste Mal, wo ich es am Stück gelesen habe, war das Einlesen so. Und natürlich, manchmal habe ich auch geheult, weil es einfach zu traurig ist auch. Ja? Und dann habe ich mich selber die Absurdität kaputt lachen müssen und habe es auch drin gelassen. Ja? Schön sind diese Lesungen, die ich gerade mache. Ich mache am 14. Februar im Hamburger Schauspielhaus auf der großen Bühne eine Lesung. Bitte um zahlreiches Erscheinen gebeten, es wird lustig. Ich bin so ein bisschen wieder ans Publikum rangekommen, weil die letzten Jahre doch sehr viel Film war. Und es ist schon schön, weil es interagiert dann und dann passiert was im Publikum und das trägt mich und das macht so, das klickt einen nur an. Plötzlich ist man da und dann performt man doch und ich klopfe meinen Text dann schon auf Performance ab, also wie man das dann auch performen kann und wo die Pointen liegen und ob die Pointen auch richtig funktionieren und das macht mir total Spaß und so bin ich wieder ans Publikum gekommen und spiele dann auch noch danach in der Harry Potter Theater in Hamburg 10 Vorstellungen, wo ich den Snape spiele in Harry Potter und das verwünschende Kind. Also das ist ein Comeback auf die Bühne für eine kurze Zeit und dann haue ich wieder
Hamburg hat jetzt richtig viele Tipps zum Essen, für Kultur. Hamburg ist jetzt unsere Hamburg-Folge. Wir verlinken wie immer alle Infos zum Buch, zum Film und zu Oliver persönlich, zum Instagram-Account vielleicht, oder? Was dürfen wir nehmen als Kontaktmöglichkeit für dich? Ja, wer dir folgen sollte, ist vielleicht Instagram.
Instagram.
Das packen wir alles in die Shownotes wie immer. Also liest das Buch, schaut den Film oder geht ins Theater. Dann könnt ihr noch mehr von diesem wunderbaren Oliver Masucci erfahren. Oliver, ich danke dir ganz herzlich für dieses schöne Gespräch. Und gute Rückreise. Und ja, vielleicht sieht man sich ja nochmal in Hamburg.
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt ab in die Sonne.
Ja, vielen Dank. Guten Flug.
Bye, bye.
Bis dann. Ciao.
Bye, bye. Ciao. Graufilter.
Ja, okay. Graufilter. Ja.
Macht's ciao. Gut. Tschüss. Tschüss.
Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.